The Owl and the Wren, Lady Macduff von Kate Soper, gespielt vom Wet Ink Ensemble in der SWR Kultur Sommermatinee zum Thema Eulen. Ein bisschen hat die Musik eben ja an mittelalterliche Balladen erinnert, war dann aber doch ganz modern verfremdet. Und dazu kommt noch die Diskrepanz zwischen der relativ fröhlichen Musik und dem schon eher blutrünstigen Text. Die Eule findet ein Nest mit dem Nachwuchs des Zaunkönigs und stillt damit ihren Hunger. Bisschen verstörend das alles, aber auch irgendwie passend zur Eule. Die hat ja auch was Seltsames an sich. Allein diese Kopf um 270 Grad Herumdreherei und dass sie nachts aktiv sind, regt die Fantasie jedenfalls ziemlich an. Und deshalb spielen Eulen auch in vielen Märchen, Sagen und Legenden eine Rolle. Und damit kennt sich der Märchenerzähler und Redakteur des Schweizer Mutabor Verlags für Märchenbücher, Hasip Jänicke, bestens aus. Hallo, Herr Jänicke.
Ja, hallo, Frau Kosawe.
Es gibt ja einige Märchen und Legenden, in denen Eulen vorkommen. Welche Rolle spielen die denn normalerweise?
Ja, normalerweise sind die Eulen positiv in ihrer Figurrolle im Märchen. Das heißt, sie stehen für Weisheit, für Klugheit und sind darum auch beliebte Figuren in den Märchen. Mhm. Also ich selber kenne einige Märchen, die ich auch sogar ja schon als Lieblingsmärchen bezeichnen kann, in denen die Eule, also generell die Eule hat ja verschiedene Formen in der Natur, in der Zoologie, aber in den Märchen ist es allgemein immer die Eule und da sind mir die doch sehr sympathisch.
Ja, was ist denn Ihr Lieblingsmärchen, wenn Sie es schon so antießen?
Naja, ich hatte als Kind von meinem Großvater Märchenbücher als Erstlesebücher. Es waren natürlich Grimm-Bücher. Das war 1955 noch in der DDR. Und da war das natürlich Jorinde und Joringel zum Beispiel. Das hat mir so gefallen, obwohl heute sehe ich das ein bisschen anders, weil ich weiß aus gewissen Märchenforschungsquellen, es ist nicht eindeutig ein überliefertes Volksmärchen. Da hat man schon was dazu gedichtet. Aber die Eule da, die hat mir doch sehr gefallen, wie sie so aus dem Nichts auftaucht und dann um diese Jungfrau herumfliegt und dann ruft Schuhu, Schuhu. Da hat's mich doch so angenehm sympathisch gegruselt als Kind. Mhm. Vor allen Dingen, weil es ja her dann gut wird. Es wird ja erstmal noch schlimmer und noch schlimmer. Die Eule ist ja nicht einfach nur die Eule, das ist ja die in sich selbst verzauberte Böse, also böse Zauberin, die die Jungfrauen anlockt, in Nachtigallen verwandelt und da 7000 Nachtigallen gefangen hält in ihrem Schloss mitten im Wald. Ja, und dann ist zum Beispiel die Eule nicht nur einfach die Eule, sondern auch der Gegenspieler der Nachtigall.
Jetzt haben Sie
damit
aber
spielt
grade,
das Märchen dann auch, ja.
Ja, jetzt haben Sie nur gerade Ihre These, dass die Eule normalerweise eine sehr gute Rolle hat, direkt widerlegt, weil da ist jetzt die Eule ja die verzauberte Zauberin, also oder Hexe kann man eigentlich auch sagen. Also sie haben schon auch so ein bisschen was Ambivalentes. So das Dämonische kommt bei den Eulen doch auch recht häufig vor im Märchen, oder?
Ja, das ist natürlich auch eine unserer menschlichen Grundhaltungen, die Ambivalenz. Das heißt, wir sind manchmal auch doppelt emotional aufgeladen, negativ und positiv. Das heißt, wir sehen die Eule dann auch als das Böse. Im Dunklen, das Lauernde, das wir nicht sehen, das uns aber sieht, vor allen Dingen, weil sie auch so gut sehen kann, weil sie ein Nachtjäger ist und weil sie auch so gut hören kann. Und wenn sie dann fliegt, dann hören wir sie auch noch nicht mal. Wir haben hinter unserem Häuschen, wo ich lebe, hier im Emmental, ein kleines Wäldchen. Und wenn da mal etwas passiert im Wäldchen, dann höre ich Vögel flattern, wie zum Beispiel die Ringeltauben. Das ist ein interessantes Geräusch mitten in der Nacht. Aber die Eule, die höre ich nicht.
Das macht sie natürlich
unheimlich.
Genau. Unheimlich, ja. Ja, wenn man weiß, da ist was, aber ich weiß nicht wo. Und die beobachtet uns vielleicht sogar noch.
Ja, ja. Und dann, aber wir sehen sie ja tagsüber in der Regel auch nicht. Und das ist auch dubios, weil die anderen Vögel, die sind ja da. Es gibt ja nur wenige nachtaktive Vögel. Und alles, was sich in der Nacht aktiv bewegt, die Kröte, die Schlange, dann natürlich die Eule oder die Fledermäuse, noch viel mehr, haben immer diesen Nimbus von böse, dämonisch, bedrohlich.
Ja, ja, im Dunkeln munkeln die Bösewichte ja, normalerweise.
Ja, 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 ja.
Wissen wir denn, woher das Gerücht mit der Weisheit der Eule kommt? Und die Eule als kluge Ratgeberin?
Ja, was wissen wir? Ja, mit das Gerücht, das ist ein schönes Wort. Ja, das geht natürlich auf eine mythologische Erklärung zurück, die gut 2.500 Jahre zurückliegt. Das ist in der griechischen Mythologie die Göttin Athene, die Göttin der Weisheit. Das ist die Stadt Athen natürlich, die nach ihr benannt ist. Und als Wahrzeichen hatte sie bei sich die Eule. Das war der kleine Steinkauz. Und der tauchte dann überall in Athen auf. Da gab es Statuen, da gab es Bilder. Und sogar auf den Münzen war auf der einen Seite die Athene drauf, die Göttin, auf der anderen Seite die Eule.
Ja, deswegen müssen wir keine Eulen mehr nach Athen tragen. Das sind schon
genug. Das ist dieses berühmte Spruch. Ja, das geht natürlich auf den Dichter Aristophanes zurück, damals mit seiner berühmten Komödie Die Vögel, wo die Eulen ja auch eine wichtige Rolle spielen. Aber Weisheit ist nicht nur alleine das Attribut. Es gibt auch etwas, das ist so sehr berührend. Ich habe ein Lieblingsmärchen, das heißt Validat der Gutherzige, ein indisches Märchen. Das haben wir im letzten Märchenforum in unserer Märchenzeitschrift abgedruckt mit einem Kommentar von mir, wo ein Mann, der alles gegeben hat, obwohl er so arm ist und immer reicher beschenkt wurde und immer wieder alles weggegeben hat, schließlich so viel Dilemma angerichtet hat dadurch, was er nicht wollte, dass er seinem Leben ein Ende setzen will. Und in dem Moment, wo er sich in den Abgrund stürzen will, kommt die Eule und ruft, tu's nicht, tu's nicht. Also diese Shuhu wird dann anders übersetzt, in Indien.
Mhm. Ja, lustig. Nicht komm
nicht, und dann rettet sie ihm das. Ja, nicht kommst du oder komm, sondern tu's nicht. Und dann weint er und sie fragt, warum weinst du, alter Mann, fragt die Eule. Sie ist wie ein Seelsorger. Mhm. Und sie ist eine göttliche Botin, eine Himmelsbotin. Und sie beschenkt ihn nochmal reich und stattet ihn mit paradiesischen Qualitäten aus. Also für sein armseliges Leben, das er vorher hatte, wo er so gutherzig war, wird er reich belohnt. Und durch die Eule. Und wenn dann jemand fragt, ja, wie kann das sein? Wie ist es gekommen, dass du jetzt seidene Kleider trägst? Dann sagt er einfach nur, es war eine Eule. Wie soll man Wunder sonst auch erklären? Und das finde ich so berührend.
Das ist es. Und da sehen wir auch wieder, die Eule ist ein ambivalentes Tier im Märchen. Aber Hasip Jeneke hat ein Herz für ambivalente Eulen.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man sich zu viel mit den Eulen beschäftigt, wird man selber schon als komischer Kauz angesehen.
Nein, nein, das tun wir gar nicht. Okay. Hasip Jeneke ist Märchenerzähler und Redakteur des Schweizer Mutabor Verlags für Märchenbücher. Und mit ihm habe ich mich über Eulen in Märchen und Legenden unterhalten. Vielen Dank für das beflügelnde Gespräch, Herr Jeneke.
Ja, gerne. Auf Wiederhören.